Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem ersten Roman des Hamburger Literaturquickie Verlags, mit Vorleben von Georg M. Oswald und zu Beginn mit einem Roman aus den Niederlanden, wo erstaunlich viele Schriftsteller arbeiten. Selbstverständlich sind darunter auch jene, die im eigenen Land einen großen Namen haben, außerhalb aber eher unbekannt sind oder als Geheimtipp gehandelt werden, wie J.J. Vosquil oder AFTH van der Heijden oder Thomas Verbrucht. Nun ist im Oktaven Verlag mit »Wenn der Winter vorbei ist« eine erste deutsche Übersetzung eines Verbrucht-Romans erschienen und Bettina Baltscheff stellt uns »Wenn der Winter vorbei ist« vor.
Becky, Emmy, Julie, Klaske, Margrit, Martine, Lynn. Es sind vor allem Frauen, die das Leben des alternden Schriftstellers Thomas bestimmt haben. Allerdings, das sei unbedingt betont, sind ihm diese Frauen keine Trophäen gewesen, sondern Haltepunkte in seiner verunsicherten Existenz. Als er seine Wohnung leer räumt, um mit Emmy zusammenzuziehen, erschrickt Thomas über den Gedanken, dass es womöglich sein letzter Umzug sein könnte. Ein Moment, der die Erinnerungen ihren Lauf nehmen lässt. Da ist die lebensfrohe Becky, seine ältere Adoptivschwester und erste große Liebe. Als sie mit 20 Jahren stirbt, ist Thomas gerade 9. Da ist die forsche Emmy, die Klassenkameradin, vor deren feuchten Küssen der schüchterne Junge flüchtet. Und da sind all die anderen, bei denen er die Chance auf eine große Liebe mehr oder weniger willentlich vorbeiziehen lässt, aus Angst vor zu viel Nähe. Einzig von Lynn kann Thomas sich nicht lösen, obwohl oder gerade weil es nur ein einziger ungestümer Kuss ist, den er von ihr bekommt. Ein Kuss, der eigentlich nicht hätte sein dürfen, denn Lynn ist damals 13, Thomas schon 20.
Immer wieder denke ich an sie. Nicht oft, aber manchmal schon. Und wenn ich das tue, wenn mich diese Gedanken überfallen, denn das trifft es wohl eher, merke ich, wie beruhigend ich es finde, dass es sie irgendwo gibt, auch Jahre später noch, wenn sie ebenfalls Zeit hinter sich hat, die unwiederbringlich vergangen ist und vielleicht in die weite Welt gezogen ist. Irgendwo existiert sie. Das ist nicht nur beruhigend, sondern auch tröstlich, selbst wenn ich nicht weiß, wobei es mich trösten sollte. Vielleicht bei meinen Schwierigkeiten im Umgang mit dem Leben, vielleicht auch bei meinen Unzulänglichkeitsgefühlen.
Diese Gefühle ziehen sich wie ein roter Faden durch den Roman, denn die Erinnerungen führen zwangsläufig zur Selbstbefragung. Warum ist es Thomas nie gelungen, eine dauerhafte Beziehung einzugehen? Warum hat er nie Kinder bekommen? Was lässt ihn zurückschrecken vor Berührung, nicht nur äußerer, sondern auch innerer? Es ist nicht besonders originell, aber nachvollziehbar, dass Thomas mit diesen Fragen auch bei einem Therapeuten landet, obwohl er die Antworten selbst schon kennt.
Ich war vor allem vor mir selbst geflohen, unter anderem, indem ich extrem schuftete. Ich schrieb viel Bücher und Theaterstücke, Artikel für Zeitungen und Zeitschriften. Ich war nicht besonders nett zu meinen Freundinnen, hatte oberflächliche Freundschaften, um nur ja nicht über das reden zu müssen, auf das es wirklich ankommt.
Dass der Protagonist von »Wenn der Winter vorbei ist« den gleichen Vornamen trägt wie der Autor des Buches, es ist vermutlich kein Zufall. Auch Thomas Verbrucht, 1952 in Nijmegen geboren, ist ein alternder Schriftsteller, der seit 1981 Romane, Erzählungen und Theaterstücke entlang seines Lebens schreibt. Dabei ist er weniger Welterklärer als Weltbeobachter. Ganz nah zoomt sich Thomas Verbrucht an die Menschen heran und in sie hinein, mit all ihren Zweifeln, verpassten Gelegenheiten, Sehnsüchten. In diesem Roman funktioniert das Konzept vor allem in den konkreten Szenen, die für sich sprechen. Die Erinnerungen an Thomas' Kindheit, in der er wochenlang in einer eisernen Lunge liegen muss, der Besuch bei der erwachsenen Lynn in Amerika oder die zärtlichen Gefühle, die er seiner vermutlich letzten Liebe Emmy entgegenbringt. Etwas hilflos wirkt es dagegen, wenn der fiktive Thomas neben allem Zwischenmenschlichen auch noch sein Erzählen in Frage stellt. Dabei schien ihm das doch gerade den Halt zu geben, den er in den Beziehungen nicht findet.
Wenn man etwas erzählt, bleibt oft viel zu wenig von dem übrig, was man eigentlich erzählen will. Und das nicht nur, weil es sich nicht erzählen lässt. Man weiß nicht, was es ist. Es ist passiert und man hat es erlebt. Aber man kann es nicht in Worte fassen, obwohl es einem nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, es so vieles in Bewegung setzt.
Doch diese kurzen Erklärstücke lassen sich verschmerzen, ist der Roman doch vor allem bestimmt von einem sympathisch-melancholischen Grundton, der tröstlich ist, wenn die Zeit, die bleibt, nicht mehr reicht, um das Ruder herumzureißen, um noch einmal alles anders und besser zu machen. Eine Erkenntnis, aus der sich auch der Titel des Buches ergibt, denn Thomas fragt sich, wie oft er mit den Worten »Wenn der Winter vorbei ist« noch auf die Zukunft verweisen kann. Schließlich scheint er von allen Bemühungen um ein gelingendes soziales Leben doch recht ermattet.
Manchmal verspüre ich das heftige Verlangen, Mutterseelen allein zu leben, weit weg von allem, mit nichts als ein paar Büchern und viel Musik. Nicht als Einsiedler, sondern als Sonntagskind, das sich zurückgezogen hat. Bei Camus habe ich gelesen, dass der Mensch sein eigenes Ziel ist und sein einziges Ziel.
»Wenn der Winter vorbei ist« von Thomas Verbocht ist ein leiser, stilistisch fein gearbeiteter Roman über einen Mann, der sich auf der Zielgeraden seines Lebens befindet. Es ist ein ewig suchender, ein ewig zweifelnder Mann, der, und das spricht doch sehr für ihn, den Glauben an die Liebe nicht aufgibt. Denn warum sonst würde er kurz vor dem Ziel noch mit Emmy zusammenziehen?
Bettina Baltscheff über Thomas Verbocht, »Wenn der Winter vorbei ist«, aus dem Niederländischen von Christiane Burkhardt, Oktaven Verlag Stuttgart, 207 Seiten, 22 Euro. Und gerade ist im kleinen Hamburger Literaturquickie Verlag ein Buch erschienen, das im Untertitel »Ein Krankenhausroman« genannt wird. Und da kann man freilich sofort einen Schnellschuss oder einen frühen Schlüsselroman zur Corona-Pandemie vermuten. Unter Kitteln heißt das Buch, geschrieben von Alexandra Rösler, der im Hauptberuf Chefarzt ist, einer Klinik für Geriatrie. Und was nun tatsächlich hinter diesem Roman Unter Kitteln steckt, weiß Jürgen Deppe.
Sollte man Mitleid haben mit all diesen Halbgöttern in Weiß, diesen selbstgefälligen Koryphäen in Kitteln, die diesen Roman bevölkern? Diesen Roman, der zwar unter Ärzten spielt, aber deshalb kein Arztroman ist, sondern ein Krankenhausroman? Mitleid mit Hagen Burbeis zum Beispiel, den es nach dem Abschluss seines Medizinstudiums als Assistenzarzt an eine Klinik irgendwo in der tiefsten brandenburgischen Provinz verschlägt?
Nach 2 Stunden schiebt sich der Bahnhof von Punzlau graubraun in die Fenster. 4 Gleise, Linoleumfußboden in der Halle, Dielen im Wartesaal, ein Restgeruch von Wofersept. Links am Bahnhofsvorplatz ein Taxistand, ohne Taxis. Neue Wegweiser, City steht darauf und Dubio Kliniken Punzlau, Hagens Ziel.
Ein Schelm, wem schon beim Namen der Klinik Zweifel kommen. Hagen kommen keine. Er trifft bei seinem ersten Arbeitgeber Gestalten wie Gernot Mickersen, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin, der höchste Vergötterung erwartet für seine Fähigkeiten auf seinem Fachgebiet und auf dem Tenniscourt. Oder auch Hans-Jürgen Doberer. Als Geschäftsführer der Dubio-Kliniken Punzlau ist er für die schwarzen Zahlen verantwortlich. Seine Aufforderung an das medizinische Personal liegt den Krankenkassen auf der Tasche, generiert Kosten, schafft Einnahmen.
Es müssen mehr Patienten aus der Notaufnahme ins Haus aufgenommen werden. Die reine Behandlung in der Notaufnahme rechnet sich nicht. Sie müssen für ihre Arbeit ausreichend entlohnt werden und dafür können sie selbst sorgen. Bronchitis könnte auch eine Lungenentzündung sein, daher aufnehmen. Beckenprellung, manche Brüche sieht man erst am Folgetag. Er kennt sich inzwischen aus.
In diesem Klinikalltag ist es inzwischen selbstverständlich, dass alle am Anschlag arbeiten und diese Überlastung normal finden, wie der Assistenzarzt Sartin Rasim, der zwar mit dem Betriebsrat im Bunde ist, aber als Muslim lediglich für sein Recht auf das Freitagsgebet kämpft. Oder Mickersens Sekretärin Anni Koschinski, die Farbe in den weißen Klinikalltag bringt, indem sie zu jedem Outfit ein Brillengestell in passender Farbe trägt. Rösler hat all das großartig beobachtet und eingefangen. Er beschreibt die tägliche Kliniktristesse in aller Banalität, gelegentlich sarkastisch, immer treffend.
Es ist die 4. letzte Nacht einer Nachtdienstserie. Er hasst die Nachtdienste, weil er sie fürchtet. Jeder fürchtet sie, aber keiner spricht davon, nur Witzchen hinterher. An den Abenden, bevor man in die Nachtdienste geht, ist man kaum zu gebrauchen, abwesend, neben sich stehend. Man muss sich hineingeben, wie wenn man in einen See steigt. Sobald man schwimmt, ist es erträglich. Man vergisst die Gefahr, wenn man sich darin bewegt.
Rösler's Figuren symbolisieren nicht bloß Funktionsträger, die für ein Rädchen im Getriebe stehen. Rösler's Figuren haben Tiefe, haben Abgründe. Ob es der tennisbesessene Chefarzt Mickerson ist, der antriebslose Assistenzarzt Hagen oder, am schlimmsten, der Geschäftsführer Doberer, der alles erreicht zu haben vorgibt, wovon er je geträumt hat.
Die Leute würden sagen, was will man mehr? Und wenn man das Ganze global betrachtet, denkt er, mit Afrika und allem müsste er glücklich sein. Geschäftsführer, sicher verheiratet, rundum zufrieden. Man muss das üben.
Heimlich schleicht er regelmäßig in ein trostloses Gewerbegebiet, um bei erotischen Thai-Massagen Trost zu finden, während seine Frau zu Hause unter einer schweren Krankheit leidet. Ganz im Stile eines Professor Unrat verfällt er einer der Prostituierten und fahndet sehnsüchtig nach ihr, als sie eines Tages verschwunden ist.
Er hat nachgefragt, persönlich und von einer Telefonzelle in Held aus. Er wolle zu Nuki, er kenne sie, er vertraue ihr. Er würde auch mehr zahlen. Nuki sei nicht mehr da. Nuki sei zurück nach Thailand gegangen.
Doberer wird ihr heimlich nachreisen. Geltungssüchtig, wie sie alle durch den stressigen Klinikalltag wimmeln, stolpert Assistenzarzt Hagen schließlich über eine von Mickerson eingefädelte Hochstapelei, von der alle profitieren sollten. Da aber eine Krähe der anderen kein Auge aushackt, fällt Hagen weich und der Vorwurf schnell unter den Tisch. Am Ende wird es Opfer geben, andere als erwartet und schlimmere als befürchtet. Als Erkenntnis bleibt, dass dieses Krankenhaussystem auf die Intensivstation gehört und dieses Buch nicht nur in die Hände von Weißkitteln.
Jürgen Deppe über Alexander Rösler unter Kitteln, ein Krankenhausroman, Literaturquickie Verlag Hamburg, 188 Seiten, 19 Euro. Und vom medizinischen System geht's nun in die Jurisprudenz mit Rechtsanwalt Georg M. Oswald, einer durchaus umtriebigen Figur in und außerhalb des deutschsprachigen Literaturbetriebs. Zweimal las Oswald beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt, er war Verlagsleiter bei Piper und er schrieb sowohl Thriller als auch literarische Romane, hinzu ein Sachbuch über Grundrechte. Mittlerweile lebt Oswald wieder in seiner Geburtsstadt München und hier spielt auch sein neuer Roman, Vorleben heißt dieser und wird Ihnen nun vorgestellt von Tillmann Winterling.
Dem großstädtischen Klischee entsprechend war das szenige Münchner Glockenbachviertel früher eine schmuddelige Arbeitergegend. Aufgrund der günstigen Mieten zogen Künstler und andere Kreative dorthin, in deren Schein sich alsbald besser verdienende sonnen wollten. Die Mieten stiegen und die Kreativen wurden aus dem Viertel vertrieben. Statt ihnen flanieren heute nur noch Hipster durch die Straßen. Eben dort wohnen die Protagonisten von Georg M. Oswalds neuem Roman Vorleben. Daniel und Sophia residieren ganz oben in der Dachwohnung eines Jugendstil-Altbaus. Beide sind zwar Kreative, aber während Sophia sich von einer früh gelobten Journalistin zu einer ziellosen und zunehmend arbeitslosen Schreiberin entwickelt hat, reüssiert Daniel als gefeierter Cellist eines Münchner Sinfonieorchesters. Erfolgreich und ganz oben ist damit eigentlich nur Daniel. Er befindet sich auf Konzertreise, während Sophia allein in der gemeinsamen Wohnung sitzt, die eigentlich Daniel gehört, und versucht, einen Roman zu schreiben.
Was sie jeden Morgen hier veranstaltete, war vollkommen absurd, dachte sie. Ein Fall von schwerer Hochstapelei. Hier saß sie, eine gescheiterte, arbeitslose Journalistin, in der Luxuswohnung eines berühmten Cellisten, an dessen Sekretär, der mehr Geld kostete, als sie mit dem, was sie zu machen versuchte, jemals verdienen würde.
Das Paar hat sich kennengelernt, als Sophia über eine Freundin den Auftrag erhielt, die Texte für das neue Jahresprogrammheft des Sinfonieorchesters zu schreiben. Bereits hier fühlt sie sich als Hochstaplerin, denn besondere Kenntnisse von klassischer Musik hat sie nicht. Doch sie lernt direkt zu Beginn des Jobs den Star des Ensembles kennen und schnell werden sie ein Paar. Er 48, sie 38. Etwas überhastet bricht Sophia ihre Zelte in Berlin ab und zieht zu Daniel nach München. Im Überschwang der Verliebtheit geht so fast völlig unter, dass ihr beruflich die Perspektive fehlt. In Euphorie und Hochgefühl wird auch Daniels Vergangenheit, über die sie kaum etwas weiß, zur Nebensache. Unter dem Druck, zu dem erfolgreichen Partner irgendwie aufzuschließen und seiner Zuneigung zu genügen, kreisen Sophias Gedanken um die Frage, wann alle erkennen, dass sie beruflich eigentlich bereits gescheitert und die falsche Frau für Daniel ist.
Für jeden anderen Menschen war diese Lüge offenkundig, auf den ersten Blick ersichtlich. Daher auch die Missgunst, die sie von anderen erfuhr, von ihren Kollegen, von jedem Konzertbesucher, der Daniel kannte, aber nicht die namenlose, deutlich jüngere Frau an seiner Seite. Die einzige Möglichkeit, dieser Lüge zu entkommen, bestand darin, das Tempo hochzuhalten und die Augen zu verschließen.
In Daniels Abwesenheit fällt Sophia ein altes Polaroid-Foto in die Hände. Entgegen der ersten Skrupel, Nachforschungen zu der abgebildeten jungen Frau anzustellen, beginnt Sophia umfangreiche Recherchen. Bald stellt sich die Frage, ob die Beziehung nicht nur diese Indiskretion, sondern auch Sophias Entdeckungen über Daniels Vergangenheit überstehen kann. Denn je weiter Sophia wühlt, umso unsicherer wird sie, was das Vorleben und den Charakter ihres Lebensgefährten angeht. Die junge Frau auf dem Foto wurde ermordet. Hat Daniel etwas damit zu tun?
Daniel war ein gelassener, souveräner Mann, ein Künstler hohen Ranges, der trotz Luxus-Apartment und anspruchsvollem Lebensstil ein bescheidenes, ganz der Musik gewidmetes Leben führte. So simpel ausgedrückt klang auch das wie eine Lüge. Sie musste versuchen, sich an alles zu erinnern, was sie über sein Vorleben, wie er es genannt hatte, wusste. Vielleicht war da mehr, als ihr im Augenblick bewusst war.
Vorleben ist eine klar strukturierte Erzählung, die geschickt komponiert und angelegt ist. Das gilt nicht nur für das kontrollierte Kippmoment von Sophias Selbstzweifeln in ihre Zweifel an Daniel. Auch der subtile Übergang ihrer Sorge, eine Hochstaplerin zu sein, in die Erkenntnis, dass der Partner tatsächlich einer ist, gelingt dem Autor spannend und wirkungsvoll zugleich. Georg M. Oswald verschiebt immer wieder gelungen die Wahrnehmung des Lesers. Liest man noch das Buch Oswalds oder doch den Roman, an dem Sophia sich abmüht? Zur Meisterschaft, etwa eines Cellisten wie Mischa Majski oder der Klarheit der Suiten für Violoncello von Bach, fehlt gleichwohl ein Stück. In der Durchführung entgleitet die Erzählung Oswald zuweilen und Sophia verliert sich doch gelegentlich zu sehr in Grübeleien und Gedankenspielen. Eine Straffung hätte den kurzen Roman wahrscheinlich zur Novelle schrumpfen lassen, diese aber hätte wahrlich großartig werden können.
Tillmann Winterling über Georg M. Oswalds Roman Vorleben, erschienen im Piper Verlag München, 224 Seiten, 22 Euro. Mehr Literatur gibt es morgen ab 16.10 Uhr im Büchermarkt mit Dina Netz, dann zum 100. Geburtstag dieses Kritikers.
Literaturkritik ist auch Müllabfuhr. Das sagte Schlegel, habe seinen Grund darin, dass seit der Erfindung der Druckerpresse so unendlich viele Bücher erscheinen, dass es nötig ist, da Ordnung zu machen und die wegzuschaffen, die keinen literarischen Wert haben.
In Deutschland wird den Kritiken zu viel gelobt. Jeder Mist wird gelobt. Das ist unglaublich. Die Verleger schummeln gar nicht. Die können bei jedem Buch draufschreiben, es ist ein Meisterwerk.
Sie haben es gehört. Marcel Reich-Ranitzky anlässlich seines 100. Geburtstags morgen ein Stück im Büchermarkt von Dina Netz. Hier geht es direkt im Anschluss weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell und mit einer politischen Reportage über Biometrie in der Demokratie. Die Sendung kommt dann von Thomas Reintjes und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.